erstmal zur Erinnerung an den ersten Teil, der ein bisschen zurückliegt. Ein alter Mann bekommt Besuch von seinem Sohn, den er 20 Jahre lang nicht gesehen hat. Der Alte freut sich sehr über das unverhoffte Wiedersehen, da es ihm die auch gleich genutzte Gelegenheit gibt, den Sohn zu töten. Sein Motiv ist Rache. Er beschuldigt sein Opfer des Brudermordes. Erschwerend kommt aus seiner Sicht hinzu, dass der Ermordete sein Lieblingssohn war, in den er große Hoffnungen gesetzt hat, während der nun aus nicht hinterfragten Gründen zurückgekehrte, in seinen Augen immer ein Taugenichts war. Der Vater versteht sich auf die Ölmalerei und fertigt ein Gemälde von seinem nun, wie er es nennt, von seiner Hand gerichteten Sohn. Es existieren noch viele weitere Bilder, die er über die Jahre gemalt hat. Zu Anfang war das Thema »Kain und Abel von meinem Blute«. Später versteigt er sich dann in Fantasien über die Karriere seines Lieblingssohnes, stellt sein ganzes vom Bruder gestohlenes Leben dar. Dessen Leiche versenkt er schließlich im Moor und fantasiert dabei ein Gespräch mit Gott, den er bittet, ihm, dem am schwersten von allen Menschen geprüften, dem Opfer par excellence, nun wenigstens die Stelle zu zeigen, an welcher der Lieblingssohn verscharrt liegt, auf das er eine Weihestätte daraus machen kann. Gott tut, was er seit 2000 Jahren tut. Er hält sich raus. Der Alte fährt nach Hause. Er will nach vollbrachter Tat in seine Fantasie zurückkehren, will wie bisher seine Bilder betrachten und für wahr halten, was er da sieht. Niemand soll ihn dabei stören, denn die Welt, davon ist er überzeugt, die Welt ist gehässig und würde ihm dies letzte Glück missgönnen und mit Spott und Gemeinheiten verderben wollen. Ich aber schuf dem Übel zum Trotz jene Gemälde, und als ich sie aus meiner Seele geschaffen hatte, bildete ich sie meinem Geiste ein. Ich erlebe, wie mein geliebter Sohn von Erfolg zu Erfolg eilt, berühmt, bejubelt, und das Ruhmeslicht, in dem der Sohn sich sonnt, er strahlt auch über dem Vater. Ja, selbst die Mutter darf still und dankbar sich des schwachen Glanzes erfreuen, der bis in die Ferne leuchtet, die sie vom Sohne trennt und ihren bescheidenen Anteil an der Erschaffung einer solchen Vollkommenheit angemessen würdigt. Auf einigen Bildern. Später habe ich ihre Gestalt nicht mehr hinzugefügt. Sie ist sozusagen aus dem Rahmen gefallen, in dessen Nähe ich sie immer platziert hatte. Warum auch sollte ich sie weiter mit Verewigung ehren, da sie doch nicht mehr an meiner Seite war? In ungerechtem und danklosem Zorn hatte sie sich von mir getrennt. Verstoßen hätte ich meinen zweiten Sohn, warf sie mir vor. Sie hatte nie an seine Schuld geglaubt. Doch verstoßen hatte er sich in Wahrheit selbst. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Wesen, die es wert sind, den Namen Mensch zu tragen. Und diesen Namen verdiente er ohnehin von Anfang an nur in bescheidenem Maße. Aber nichts wollte meine ungetreue Frau gelten lassen als Beweis für sein Verbrechen. Nicht einmal das vergossene Blut des eigenen Kindes, das von der Erde zum Herrn schrie. Wir sahen es doch beide. Es klagte den Neidischen an, der den Bruder gemordet hatte, den Begünstigten des Schicksals. Was konnte jener dafür, dass er alles besaß, was diesem versagt blieb? Der zweite, der unwürdige Sohn, hatte nie das Schicksal, den einzigen Nutzen, den er auf Erden hatte, akzeptiert, dass er dem Beispiel dessen, wohin ein Menschenwesen zu wachsen vermag, als Gegenpol dienen musste, als Zeugnis der Unvollkommenheit, ja geradezu als Beweis dafür, dass die Evolution auch einer Rückentwicklung fähig ist. Wie konnte er unter diesen Umständen erwarten, den gleichen Anteil väterlicher Liebe zu empfangen wie der Bruder? Und was versprach er sich von dessen Tod? An die Stelle des mit allen Gaben des Geistes wie des Körpers in vollkommenem Maße Ausgestatteten hätte er nie und nimmer zu treten vermocht. Aber war er der Schöpfung bis dahin nur ein notwendiges Ärgernis gewesen, so hatte er ihr nun durch seine Mordtat unermesslichen Schaden zugefügt. Und es fehlte ihm, wie alles andere, jetzt auch der traurige Mut, seine Untat zu bekennen. Erst recht die Einsicht, die der Reue vorauszugehen pflegt. Stattdessen floh er vor dem Gesetz und kehrte nicht zurück bis zu dem Augenblick, als er gestern in aller Dreistigkeit vor meiner Türe stand und Einlass begehrte. Ich empfing ihn mit großer Freude, wie einst ein anderer Vater den um vieles weniger verlorenen Sohn. Ich schlachtete aber kein Kalb, sondern einen Ochsen, ihn selbst. Denn meine aufrichtige Freude, ihn zu sehen, rührte einzig daher, dass er sich nun aus eigenem Antrieb, geschickt vielleicht getäuscht und mir zugetrieben von den Erynien, den unerbittlichen Rachegeistern, ohne es zu wissen, in die Hände seines Richters gab. Wohl niemand ahnt auch nur, dass er den Weg hierher gefunden hat. So brauche ich keine besondere Vorsicht walten zu lassen. Es wird hier kein Mensch nach ihm fragen. Doch selbst wenn das geschehe, was hätte ich zu fürchten? Ich werde nicht mehr lange genug da sein, um auch nur das Urteil irgendeines unverständigen Gerichts über mich zu hören, geschweige denn, um eine absurde Strafe zu verbüßen. Ja, ein jeder wird Opfer des Todes und mancher zuvor auch ein Opfer des Lebens. Die kurze Zeit aber, bis ich dem Herrn von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe, werde ich nicht unnütz vertun. Mit meinem ganzen Bewusstsein werde ich in der Welt meiner Bilder aufgehen, bis ich, von ihrer Wirklichkeit getragen, zur ewigen Seligkeit emporsteige. Aber was ist das? O Gott, selbst die letzte Wonne auf Erden will man mir nehmen. Einbrecher, die Haustür steht offen, ein Wagen versperrt die Auffahrt, in denen sie gleich ihr Diebesgut verladen werden. Meine Bilder, auf nichts anderes können sie es abgesehen haben. Jetzt kommen sie heraus. Wieso haben sie nichts in den Händen? Die Frau sollte sich schämen, zieht in ihrem Alter mit dem jungen Nichtsnutz da herum und bricht in die Häuser ehrbarer Leute ein, aber euch werde ich das Handwerk legen. Und wenn ich selbst dabei draufgehe, verdammt, die Waffe liegt im Haus. Was jetzt? Aha, wie gut, dass es doch bisweilen noch aufmerksame Nachbarn gibt. Jemand hat die Polizei gerufen und da kommt sie tatsächlich. So, jetzt haben sie euch, ihr Gesindel, aber warum nehmen die Polizisten die zwei nicht fest? Jetzt gehen sie alle zusammen ins Haus. Na, euch werd ich. Deswegen waren die so schnell da, machen gemeinsame Sache mit den Ganovenhofen. Hallo, das ist mein Haus hier, lasst die Finger von... Nein, na, das kann nicht. Gespenster, das sind Gespenster. O Herr, warum prüfst du mich am Ende meiner Tage noch einmal so schwer? Meine Frau... Das Gesicht verwüstet vom Alkohol und dieser Frühverwelkte an ihrer Seite wagt es, das Gesicht meines geliebten Sohnes zu tragen. Entstellt zwar, schlimmer noch als das der Frau, aber es zwingt mich dennoch in ihm, die, wenn auch verzerrten, vertrauten Züge zu erkennen. Von weit her höre ich die knarrende Stimme der Säuferin. Das Einzige, was außer dieser auf das furchtbarste verdorbenen Stimme noch an ihr zu leben scheint, sind ihre von schwammigen Tränensäcken umhangenen Augen, aus deren tiefem Gelb mich zwei hasserfüllte Punkte fixieren. Schlimmer aber als all das ist, was sich mühevoll ihrer rauen Kehle entringt. »Wo ist er? Er kam doch zu dir. Oh, ich habe ihn gewarnt. Ja, das habe ich immer wieder. Und dann...« Er meldet sich nicht mehr. Du Scheißkerl, was hast du gemacht mit ihm, hä? Ich will eine Antwort. Na los, mach's Maul auf. Wollte dir den Beweis bringen für seine Unschuld, dir alles erzählen, vorbereiten. Ja, sie glotzt zur Seite und ihr angeekelter Blick findet nach einer Weile den Mistkerl neben ihr. Beweis? Was für ein Beweis? Bringe ich wegen der Alkoholpfanne der Frau nur noch flachatmend hervor. Hier, da. Dein über alles geliebter Sohn, ja, er lebt. Jedenfalls noch, hängt an der Nadel. Ah, freust du dich? Aber der andere, der hat's zu was gebracht. Alle Achtung, Respekt. Der Boden schwankt unter meinen Füßen. Aber das Blut, es war doch da, keuche ich. Noch hoffe ich verzweifelt, alles werde sich irgendwie anders aufklären, als es die entsetzliche Wahrheit zu sein scheint. Es war doch da, äfft sie mich nach. Wie hätte es auch nicht da sein sollen? Die Pulsadern wollte er sich aufschneiden, dein Liebling, weil er das Staatsexamen vermasselt hat. Da hat er gedacht, jetzt darf er nicht mehr leben, wegen dir, weil du immer geglaubt hast, aus dem wird bald Gott weiß was. Der hat so viel Angst gehabt vor dir, da wollte er lieber gleich ganz Schluss machen. Aber sein Bruder hat ihn gerettet, jawohl, und hat dafür gesorgt, dass er in Sicherheit war vor dir, ganz weit weg im Ausland. Das war seine Schuld. Hätte sein Verdienst sein können, wenn der da seine Chance besser genutzt hätte. Aber Jetzt sank ihre Stimme fast zu einem Flüstern herab. Ich hab's ja nicht besser gemacht. Wollt nur weg von dir. Dachte, ich könnte dann endlich leben. Gibt aber noch mehr Schweine auf der Welt. Bist nicht das Einzige. Nur das Schlimmste. Das Allerschlimmste. Ist alles schiefgegangen, siehst ja. Aber mein Junge, der ist was geworden. Dann schreit sie unvermittelt los wie eine rostige Kreissäge. Wehe, wenn du ihm was getan hast. Hab die Bullen geholt, weil im Wohnzimmer da ist Blut. Wo ist er? Wo? Sagst du, Schwein. Los, sag es endlich. Wo? Ich kann nichts dagegen tun. Während mir die Tränen über die Wangen rinnen, beginne ich schallend zu lachen. Mein Gott, ich lache und lache. Um Luft ringend keuche ich schließlich. Und untergetaucht. Er ist wieder untergetaucht.